Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Der Krieg im Nahen Osten bleibt auch an diesem Wochenende das alles bestimmende Thema. Wir hören von der Leiterin des Goethe-Instituts in Ramallah, wie schwierig und wie wichtig die Kultur- und Bildungsarbeit dort ist. Abed Abdi ist ein 81 Jahre alter palästinensischer Künstler, der in Israel lebt und arbeitet. Gerade war er zu Gast in Dresden, wo wir ihn getroffen haben. Und auch beim Internationalen Filmfestival im griechischen Thessaloniki steht der Nahostkonflikt im Fokus. Und wieder beschäftigt uns die Situation im Nahen Osten. Im Rahmen seiner Vermittlungsbemühungen hat sich US-Außenminister Blinken heute überraschend mit Palästinenser Präsident Abbas in Ramallah getroffen. Mehr und mehr wächst die Gefahr einer weiteren Eskalation des Krieges auch im Westjordanland. Auch heute sind bei einem israelischen Militäreinsatz zwei Palästinenser im Westjordanland getötet worden. In der Westbank, da leben rund 3 Millionen Menschen, davon sind 2,5 Millionen. Palästinenser, Muslime, Christen, Samaritaner und etwa 430.000 Juden. Das Goethe-Institut in Ramallah arbeitet also in einem konfliktreichen Gebiet. Und worauf es dabei ankommt, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Katharina Hai sprechen können. Sie leitet das Institut seit März letzten Jahres und geht gerade in die Mutterschaftsphase. Guten Abend, Frau Hai.
Hallo, guten Abend.
Wie müssen wir uns das Leben in Ramallah zurzeit vorstellen? Als Ausnahmezustand oder geht der Alltag dort weiter?
Es ist auf jeden Fall eine Mischung von beidem. Also das Leben in Ramallah war auch vor dem 7. Oktober geprägt von Situationen des Generalstreiks, wenn Palästinenser zu Tode gekommen waren und anderen Formen der Demonstration. Aber seit dem 7. Oktober und der Militäroperation der Israelis danach sehen wir natürlich die Stadt in einem Schockzustand und in einer beängstigenden Ruhe auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht das Leben aber natürlich auch weiter.
Ist das Goethe-Institut noch geöffnet?
Wir sind bedauerlicherweise im Moment geschlossen. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass sich sowohl unsere Mitarbeiter als auch die Sprachkursteilnehmer sehr schwierig bewegen können in der Westbank und wir dadurch unseren Betrieb gar nicht normal aufrechterhalten können.
Was ist Ihre Rolle vor Ort?
Also vor Ort ist das Goethe-Institut in Ramallah zuständig für die gesamten palästinensischen Gebiete, das Westjordanland, Ostjerusalem und den Gazastreifen. In Ramallah selber teilen wir uns unser Gebäude mit dem Institut Français. Wir sind ein deutsch-französisches Kulturinstitut. Wir haben also nicht nur die Aufgabe der Vermittlung und der Zusammenarbeit mit Deutschland, sondern gemeinsam mit unseren französischen Partnern bilden wir eine Brücke nach Europa mit Deutschland und Frankreich zusammen.
Sie haben gesagt, Sie sind auch für den Gazastreifen zuständig. Was haben Sie dort zuletzt konkret gemacht?
Also das Goethe-Institut hat eine Außenstelle in Gaza-Stadt, in dem wir vor allen Dingen Sprachkurse und Prüfungen angeboten haben für viele PalästinenserInnen, die nach Deutschland gehen wollen zum Studieren oder als zukünftige Fachkräfte. Das war der Schwerpunkt unserer Arbeit vor Ort.
Und sind Sie da noch im Kontakt? Also das Internet zum Beispiel heute ist wieder gekappt.
Genau, das Internet ist leider gekappt. Wir haben 3 Mitarbeiter noch vor Ort, teilweise mit deutscher Staatsbürgerschaft, teilweise nicht. Wir sind natürlich seit der Eskalation der Situation in großer Sorge um die Mitarbeiter und bemühen uns um Austausch. Aber es ist extrem schwierig, mit ihnen Kontakt zu halten. Also mal geht es über Internet, WhatsApp, mal geht es einfach nur über Telefon und SMS. Man muss 10, 20 Mal anrufen, auch vielleicht bei Nummern von Verwandten der Kollegen, um jemanden zu erreichen. Einen Kollegen haben wir heute noch nicht erreicht, leider.
Was hören Sie von palästinensischen Kulturschaffenden? Mit welchen Sorgen, auch mit welchen Erwartungen werden Sie da in Ihrer Arbeit konfrontiert?
Bis jetzt waren wir sehr gut mit der palästinensischen Kulturszene verbunden. Es sind langjährige Partnerschaften und vertraute Partnerschaften. Also es gibt da auch enge Gespräche, auch in der Vergangenheit. Den palästinensischen Partnern ist natürlich auch die enge Beziehung Deutschlands zu Israel bewusst. Jetzt aktuell seit der Eskalation, seit dem Krieg, sind alle noch in einer totalen Schockstarre, muss man sagen. Also es ist völlig unklar, wie es weitergeht. Und so wie die Gespräche, die wir führen, ist einfach jetzt im Vordergrund, dass alle wahnsinnige Sorge haben um ihre Angehörigen, um ihre Partner, vor allen Dingen im Gazastreifen.
Das Goethe-Institut steht eben einerseits für die Haltung der Bundesregierung, damit auch uneingeschränkt solidarisch zu Israel. Sie haben das gerade angedeutet. Die Palästinenser auf der anderen Seite brauchen ihr Vertrauen, damit sie auch profitieren können von der Zusammenarbeit mit ihnen. Was sind dabei die größten Schwierigkeiten?
Das ist ein Spagat, das ist ein Spannungsfeld, wie Sie es beschreiben. Wir arbeiten sehr eng mit der palästinensischen Zivilgesellschaft zusammen und wollen bei Kulturakteuren, aber auch bei anderen Gruppen der Zivilgesellschaft, jungen Palästinensern und Palästinenserinnen, Frauen, Menschen in marginalisierten Gegenden, die uns nicht leicht erreichen können, eine Brücke bauen zu kreativem Denken, zu freier Meinungsäußerung. Und das sind Dinge, die wir vor Ort machen können und die auch unabhängig des Nahostkonflikts natürlich funktionieren.
Kulturförderung ist so wichtig, weil es keine staatliche finanzielle Förderung im Land gibt, nur von privater Seite. Wer sind denn da so insgesamt Ihre wichtigsten Partner?
Also generell kann man natürlich sagen, die privaten Förderungen sind auch sehr gering. Die meiste Kulturförderung ist international, also neben dem Goethe-Institut sind andere internationale Akteure aktiv, wie das British Council zum Beispiel oder das Institut Français oder auch die Europäische Union, die die Zivilgesellschaft und die Kulturszenen fördern. Wir arbeiten zusammen mit kleineren NGOs, die sich im Bereich Theater beispielsweise engagieren, zum Beispiel das Al-Hara Theater in Bethlehem, das einen starken Fokus hat auf Kindertheater, um gerade auf diese Gruppe, diese bedeutsame Gruppe der palästinensischen Zivilgesellschaft positiv einzuwirken. Das wäre ein Partner zum Beispiel.
Sie erleben von palästinensischer Seite aber eben auch viel Enttäuschung über die Situation, also vor allen Dingen über die israelische Besatzungspolitik. Inwieweit kann eine Institution wie das Goethe-Institut in so einem Konfliktfeld überhaupt Vermittlungsarbeit machen? Also was geht da und was geht da eben auch nicht?
Also unser Hauptanliegen ist gerade unter der sehr schwierigen Situation der israelischen Besatzung, einen Beitrag zu leisten für den Zusammenhalt der palästinensischen Zivilgesellschaft. Wir haben beispielsweise ein Radioprojekt, in dem ein Radiobus als mobiles Tonstudio durch das Westjordanland fährt und somit auch Menschen, Palästinensern und Palästinenserinnen, die uns nicht in Ramallah erreichen können aufgrund von Militärcheckpoints und anderen Siedlergewalt auf der Straße und anderen Beschränkungen, um da eine Vernetzung zu ermöglichen innerhalb der palästinensischen Zivilgesellschaft. Vermittlung zwischen beiden Seiten, also Palästinensern und Israelis, ist für uns inhaltlich eine sehr große Herausforderung. Und gerade von palästinensischer Seite sehen wir einfach einen Fokus, ein starkes Bedürfnis, sich um die palästinensische Zivilgesellschaft selber zu kümmern. Wir als Goethe-Institut arbeiten natürlich eng mit unseren Partnern des Goethe-Instituts in Israel zusammen. Wir sind ein Netzwerk und gerade auf der Ebene der Mitarbeitenden gibt es natürlich einen engen Austausch zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten und generell bei uns in der Region.
Sie haben schon angedeutet, das Goethe-Institut in Ramallah arbeitet schon lange mit Kollegen des Institut Français zusammen, sitzen im selben Gebäude. Im vergangenen Jahr wurde es offiziell als deutsch-französisches Kulturinstitut eröffnet. Das heißt, Sie erarbeiten Ihr Kulturprogramm gemeinsam. Gibt es da Unterschiede in der auswärtigen Kulturpolitik der beiden Länder, Deutschland und Frankreich?
Also wir sehen vor allen Dingen in unserem gemeinsamen Alltag, dass wir immer auf einen gemeinsamen Nenner kommen und dass wir einen großen Mehrgewinn sehen in dieser deutsch-französisch-palästinensischen Zusammenarbeit. Natürlich ist es so, dass das Institut Français viel stärker als Teil der französischen Auslandsvertretung an die französischen Hierarchien des Außenministeriums angebunden ist. Also die Absprachen im Institut Français funktionieren anders als im Goethe-Institut, wo wir weniger eng direkt angebunden sind an die Auslandsvertretung. Und das macht Absprachen manchmal herausfordernd. Und natürlich sind wir auch beide mit unseren unterschiedlichen Geschichten konfrontiert, die je nachdem, wo wir unterwegs sind, natürlich auch ein Diskussionspunkt sind.
Mehr und mehr wird über die Gefahr einer weiteren Eskalation gesprochen, dieses Krieges. Was sind derzeit die größten Sorgen der Menschen im Westjordanland und auch ihre eigenen?
Also, was wir aus der Kulturszene mitbekommen, ist natürlich in erster Linie einfach jetzt die große Sorge, wie geht's weiter mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen? Das beherrscht wirklich das gesamte Denken in der Partnerlandschaft bei uns. Wir sehen aber natürlich auch einen starken Austausch und eine Solidarität mit anderen Kulturschaffenden aus beispielsweise Jordanien und Libanon und wissen von unseren Kollegen dort auch, dass natürlich auch eine große Sorge gibt über eine Ausbreitung des Konflikts.
Katharina Hay leitet das Goethe-Institut in Ramallah. Ich danke Ihnen sehr, Frau Hay, für den Einblick in Ihre Arbeit und auch die Probleme vor Ort. Dankeschön.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Fazit.
Im Dresdner Albertinum untersucht eine neue Ausstellung die Beziehungen der DDR zu den Ländern des globalen Südens, und zwar anhand der Kunst. Revolutionary Romances ist das Motto. Wie hat sich die Utopie einer sozialistischen Weltgemeinschaft in Kunst und Kultur eingeschrieben? Gezeigt werden Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus den sozialistischen Bruderstaaten, aus Kuba, Chile und Vietnam, aber auch von einem palästinensischen Künstler, der in Israel lebt. Abed Abdi ist heute 81 Jahre alt. Er hat in der DDR Kunst studiert und ist zu einem der bedeutendsten Künstler und Lehrer der palästinensischen Minderheit in Israel geworden. In Ausstellungen und interkulturellen Kunstprojekten setzt er sich seit Jahrzehnten für die Koexistenz beider Völker ein. Silvi Kürsten hat Abed Abdi getroffen.
Ich bedanke mich sehr für die Einladung und für die Initiative, eine Ausstellung zu bringen.
Es ist erstaunlich, in diesen Tagen einen Palästinenser Deutsch sprechen zu hören, welches er vor gut 50 Jahren in der DDR gelernt hat. Zwischen 1964 und 1972 studiert Abed Abdi in Dresden Zeichnen, Bildhauerei und Wandgestaltung. Zurück in seiner Heimat in Haifa ist er dann einer der ersten Künstler im Land, der palästinensischen Identität mit teils monumentalen Skulpturen Gestalt verleiht. Bis heute. Und ohne den 7. Oktober hätte sich der 81-jährige unermüdliche Künstler diesen Herbst wohl nicht aus seinem Atelier in Haifa wegbewegt. Hätte er sich nicht aufgemacht zu seinem familiären Fluchtort in Ungarn, wo seine Frau herkommt. Unterwegs hat Abed Abdi in Dresden ein paar Worte ans Kunstpublikum gerichtet.
Also ich bin ja Palästinenser, aber ich gehöre dem Staat Israel. Meine Heimat ist Haifa in Israel. Und es tut mir sehr weh, was heute passiert mit einem Volk, der auch für Freiheit, Gleichberechtigung und gegen die Okkupation kämpft.
Ob in kleinen Gruppengesprächen am Rande der Ausstellung oder bei offiziellen Grußworten, immer wieder nutzt der kleine, feine palästinensische Mann mit Schlips und Hut auch in Dresden seine in der Heimat erprobte Vermittlerposition als arabischer Israeli und wirbt für eine baldige Kompromisslösung.
Wir sind ja in einem Nakba. Ich persönlich, mein Sohn, meine Frau, rufen für die Vernünftigkeit, zurückzukehren auf dem Basis, die Anerkennung, die Palästina als zweite Stadt, nicht in Stadt Israel, sondern gleich neben Israel steht.
Unentwegt spricht und malt Abed Abdi von der Nakba, der großen Katastrophe, die 1948 700.000 arabische Palästinenser in die Flucht treibt. So auch ihn selbst. Flüchtlingslager im Libanon und in Syrien sind das Zuhause des 6-jährigen Abed. Die Bilder davon wird er nicht mehr los, ziehen sich durch sein Werk. Ob in Öl gemalt, scharf ins Material gedrückt oder minimalistisch gezeichnet. Abdis Bilder vom Heimatverlust sind eindringlich. Seine Refugees von 1967 hat das British Museum gekauft. Auch die Kunsthochschule Dresden hat Werke aus Abdis DDR-Studienzeit und stellt sie jetzt als unfreiwillig aktuelle Exponate aus.
Die Aufstehung von dem palästinensischen Volk. Und hier ist der Sohn, als wäre der neue palästinensische Christ eigentlich. Aber natürlich, ich habe gemeint, dass dieses Volk nach der Verstreuung von dem Nakba 1948, die wieder sich sammeln, wieder den Stimme hochheben für ihre Freiheit und gegen die Okkupation von den okkupierten Gebieten.
Anders als flüchtige Medienbilder, die uns angesichts verletzter Palästinenser zwischen Schutt und Asche oft hilflos lassen, ist Abdis 50 Jahre alte und DIN A4 kleine Komposition bis heute ein ergreifendes Mahnmal für sein Volk. Eine beharrlich beieinander stehende, gesichtslose Menschenmenge in feinen schwarzen Strichen erinnert an jede Eskalation des Nahostkonflikts seit der Gründung von Israel. Gleichzeitig scheint diese Menge durch ihre wogend wellenartige Gestalt Kraft in sich zu haben und eine Form der Hoffnung entstehen zu lassen, trotz alledem.
Es ist ja schon seit 4 Jahren her. Und obwohl viel Wasser im Jordanfluss gelaufen, so wie die Elbe, aber ist die Hoffnung von Geta Kollwitz, von mir und von anderen ist doch da geblieben, eine neue Welt zu schaffen und die Freundschaft und die Gleichberechtigung aller Völker ist noch bis jetzt hochgerufen.
Die hehren Ideale von Völkerfreundschaft und Solidarität, die Abdi natürlich auch bei seinem Kunststudium hier in der DDR vermittelt und inzwischen mehrfach verraten bekommen hat, die treiben ihn bis heute trotzdem an. Aber beim Besuch des Dresdner Kunsthochschularchivs macht er deutlich, dass er seine Zeit in der DDR und den Kalten Krieg nicht einseitig wahrgenommen hat.
Also ich bin Internationalist. Ich bin auch gegen die Teilung Deutschland. Ich hatte damals auch mit Studenten diskutiert, ob ich mit der Mauer oder gegen die Mauer. Also um nur zu erklären, die höchste Höhe von der Mauer, das sind 3,20 Meter. In Israel hatten sie sogenannte Zaun neben Bethlehem. Eine Mauer, die steht 9 Meter hoch und sie sagen, das ist Zaun.
Als Künstler sucht Abdi unentwegt Wege und Bilder, die aktuelle Situation im Nahen Osten noch anschaulicher zu machen. Denn ohne Hilfe von außen sieht doch er die Hoffnung auf eine baldige Lösung schwinden. Gerade in Deutschland, das ihm während seiner Studienzeit zur Heimat geworden ist, sieht er einen wichtigen Partner.
Abed Abdi, ein palästinensischer Künstler aus Israel. Gerade war er zu Gast in Dresden und ist da an der Ausstellung Revolutionary Romances im Albertinum beteiligt. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 2. Juni nächsten Jahres.
Oper.
Die Oper Frankfurt hat ja mit Thomas Gugeis einen neuen Generalmusikdirektor. Ganz schön mutig nach Mozarts Figaro nun gleich mit einer grotesken Weltuntergangsoper zu kommen. Georges Ligeti's Le Grand Macabre. Ligeti's Geburtstag jährt sich in diesem Jahr zum 100. Mal und deshalb ist das Stück bald auch noch in Wien und München in Neuinszenierungen zu erleben. Ligeti eröffnet seine Oper mit einem K-Horn-Prälude. Das ist eine Toccata im Stil Monteverdis, die wird hier aber von 12 Autohupen gespielt. So beginnt George Ligeti's Weltuntergangsoper Le Grand Macabre und die war heute Abend zum allerersten Mal an der Oper Frankfurt zu erleben. Ein musikalisch wie szenisch sehr forderndes Stück und unsere Kritikerin Franziska Stürz, die weiß das sehr genau, denn sie hat selbst mal eine Partie darin gesungen, die des Pepopo des Chefs der geheimen politischen Polizei. Franziska Stürz, guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich sage nur KKK-Katastrophe.
Uraufgeführt wurde diese Oper 1978. Es gibt verschiedene Fassungen und seit 1996 die nun allein gültige Endfassung von Ligeti. Inszeniert hat jetzt der 40-jährige russische Regisseur Wassily Barkatow. Wie verrückt gestaltet er diesen drohenden Weltuntergang?
Tja, so verrückt, wie unsere Realität leider ist. Also dieses Beginn mit den Autohupen eröffnet er auf einer Autobahnbrücke. Ich würde sie in den USA verorten. Also man kennt das ja aus Spielfilmen, diese sich übereinander schwingenden, schlingenden Autobahnen. Und da ist großer Stau, denn vorher haben wir schon auf einem Videoscreen die Breaking News erfahren, dass eben der Komet naht und der Weltuntergang droht, und zwar in allen Sprachen dieser Erde. Und so geht es dann eben weiter. Da herrscht großer Stau auf dieser Autobahnbrücke. Da gibt es ein gelbes Taxi, aus dem fällt dann der besoffene Pete vom Fass heraus. Der hat sich gerade aus einer Hotel-Minibar noch die letzten Fläschchen mitgenommen. Also es sind heutige Figuren, die dann in dem ersten Teil vor der Pause eben so in Szenen zeigen, wie Menschen reagieren, die von so einem drohenden Weltuntergang erfahren. Da ist eben auch dann das Ehepaar in seinem Wohnwagen mit dem Teenager-Sohn, der immer vorm iPad hängt und die ziehen sich jetzt LSD rein zum ersten Mal und wollen nochmal auf Droge gehen. Und das Thema Drogen spielt dann auch im zweiten Teil eine große Rolle, denn da gibt es eine riesengroße Techno-Party bei Fürst Gogo. Das erinnert so ein bisschen mich auch an die Fledermaus, also ein bisschen bei Fürst Olofsky, da knallen dann die Korken. Also da wird eine wilde Gesellschaft sich treffen, die beschließt einfach jetzt nochmal so richtig einen drauf zu machen. Und da spielt auch Kokain und Alkohol dann eine große Rolle. Insofern, das bietet natürlich alle Möglichkeiten zu Skurrilität.
Klingt ziemlich exzessiv, finde ich.
Absolut.
Ligeti nannte sein Werk eine Anti-Anti-Oper, weil er damit im Grunde zur Oper im traditionellen Sinn zurückgekehrt ist. Aber, Zitat, gefährlich, übertrieben, ganz verrückt und dreckig. Auf was für ein Instrumentarium, auf was für Stimmen überträgt Ligeti das also? Autohupen haben wir ja schon gehört.
Ja, aber sonst ist eben alles, was ein großes Orchester zu bieten hat, gefragt. Plus zusätzlich eben Instrumente wie Mandoline oder Saxophon, also durch alle Epochen eben auch die Orgel ist dabei. Also es sind wirklich alle Musikstile irgendwo in diesem Werk weltumspannend vertreten und das war auch die Idee. Also es wird auch viel zitiert. Wir haben dann eben vom Cancan von Offenbach über Scott Joplin Ragtimes oder DSI oder eben eine alte Passacaglia, Toccata, barocke Musik. Also da ist alles drin von den Stilepochen und es vermischt sich und wird dann aber eben auch vor allen Dingen in sehr, sehr schrägen Clustern und ganz extremen Tönen dargeboten. Also da müssen die Sängerinnen und Sänger höchste Töne, die Männer müssen Falsett singen, aber auch die tiefsten Töne, dass gerade eben der Nekrozar, also Simon Neil war der Nekrozar, der hat da sehr tiefe Basstöne zu liefern und eben der Chef der Geheimpolizei, Gepopo, oder auch die Venus, eine Doppelrolle eben, Anna Nekamis als extreme Koloratursopranistin. Also das Riesenensemble hat hier gesamt ein Rollendebüt gegeben. Also es gab niemanden, der schon mal in diesem Stück gesungen hat und dafür muss ich wirklich sagen, das war beeindruckend, super gut gearbeitet und haargenau auf den Punkt, um da gleich das große Lob auch auszusprechen.
Gesungen wird auf Englisch mit deutschen und englischen Übertiteln. Ja, wie hat der neue Generalmusikdirektor Thomas Guggeis das jetzt alles zusammen musikalisch im Griff?
Ja, sehr, sehr genau. Also erstaunlich. Das ist eben schräg, aber es muss trotzdem sitzen. Man muss da sehr, sehr genau auch diese verschiedenen Einsätze und sich überlagernden schrägen Töne treffen. Und also die haben das wirklich großartig gemacht und es war auch ein Vergnügen für mich, dem zuzuhören. Es ist natürlich anspruchsvolle zeitgenössische Musik. Also auch in Frankfurt konnte man jetzt 2023 immer noch nach der Pause weniger Menschen im Zuschauerraum erleben als vor der Pause. Also für manche ist das immer noch zu anstrengend. Ja, ich kenne nun das Stück, aber es ist auch für mein Ohr jetzt nichts mehr Ungewohntes und deswegen war es ein großes Vergnügen.
Am Ende bleibt der Weltuntergang ja aus. Die Figuren sind erleichtert, sie singen, irgendwann kommt der Tod bestimmt, aber nicht heute. Hat das dann auch etwas Tröstliches?
Leider finde ich eben heutzutage nicht. Also natürlich dürfen die jetzt weiterleben. Die Uhr tickt runter auf null und das große Bumm bleibt aus. Und die können das ja auch alle gar nicht fassen, diese Figuren. Da ist ja auch übrigens der gesamte Chor in den absurdesten Kostümen dann vertreten in dieser lustigen Gesellschaft, die da nochmal eine große Party feiern will. Und das haben die auch alle großartig dargestellt. Es ist dann auch so, dass der Nekrozar in dieser Inszenierung vor so einem Videoscreen wieder sitzt und halt da die aktuellen Breaking News laufen, die wir alle kennen. Also da ist Naturkatastrophen und Kriege nur so ganz auf einem kleinen Fernseher, nur für Nekrozar. Alle anderen freuen sich, dass sie rausgehen können und draußen die Bäume noch stehen und die Häuser auch und ein ganz normaler Tag ist. Aber ich fand, das war schon ein starkes Statement und ein Zeichen auch von Bakatow, wie aktuell dieses Stück wirklich ist.
George Ligetis Le Grand Macabre an der Oper Frankfurt. Am Pult der neue Generalmusikdirektor Thomas Guggeis. Und für Fazit war Franziska Stürz bei der Premiere. Danke.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Christian Riedl hat heute einen ganzen Strauß an Preisen zu vermelden.
Die Schriftstellerin Judith Herrmann ist in Braunschweig mit dem Wilhelm Raabe Literaturpreis 2023 geehrt worden. Ausgezeichnet wurde ihr Buch »Wir hätten uns alles gesagt«. Der von der Stadt und dem Deutschlandfunk gestiftete Literaturpreis ist mit 30.000 Euro dotiert. Die Schriftstellerin öffne mit dem Buch Räume und stifte atmosphärische, emotionale und grundmenschliche Verbindungen, hieß es in der Laudatio. Herrmann sagte in ihrer Dankesrede:
Es ist traurig für mich, den Raabe-Preis zu bekommen. Er hat etwas leise Endgültiges. Und ich bin so wehleidig und lamoyant, wie es Raabes Figuren sind. Die Lamoyanz ist sicher ein Bindeglied zwischen Raabe und mir über den Abgrund der Jahrhunderte hinweg. Und zugleich bin ich natürlich erleichtert und froh. Geh aus dem Kasten, heißt es irgendwo in diesen verräumten und verkramten, vielschichtigen Chroniken und Akten aus Vogelsang und Sperlingsgasse. Geh aus dem Kasten. Und das mache ich hiermit und mit Dank.
Im Deutschen Theater ist heute der mit 35.000 Euro dotierte Große Berliner Verlagspreis verliehen worden. Er ging in diesem Jahr an die Edition Tiamat von Autor und Verleger Klaus Bittermann. Jurymitglied Gesa Ufer sagte, es seien Verlage wie die Edition Tiamat, die die literarische Landschaft Berlins vielfältig und kostbar machten. Zum Verlagsprogramm gehören laut Ufer unter anderem die Auseinandersetzungen mit erstarkendem Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus. Die zwei mit jeweils 15.000 Euro dotierten Berliner Verlagspreise wurden an den Interkontinental Verlag und den Lukas Verlag verliehen. Der Berliner Verlagspreis wird seit 2018 von der Senatskulturverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Berlin-Brandenburg, an Verlage mit Firmensitz in Berlin vergeben. Die Cartoonistin und Illustratorin Bettina Bexte ist mit dem Deutschen Karikaturenpreis ausgezeichnet worden. Die Künstlerin wurde in Bremen für ihre Darstellung einer Weihnachtsszene geehrt, in der ein Mädchen dank Virtual Reality ein Pony als Geschenk bekommt. Sie erhielt den geflügelten Bleistift in Gold. Der Preis in Silber ging an Christina Salz für eine Vision einer mithilfe künstlicher Intelligenz entstandenen Traumfrau. Der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller, hat die Beschädigung der Gedenkstätte für die deportierten Juden in Würzburg als Schande bezeichnet. Von den 2069 Menschen, die von Würzburg aus deportiert wurden, hätten gerade einmal 63 überlebt, sagte Freller und fragte, wie hasserfüllt ein Mensch sein müsse, der dieses Andenken an die Ermordeten schände. Am Freitag war bekannt geworden, dass ein bislang unbekannter Täter die Gedenkstätte für jüdische NS-Opfer vor dem Würzburger Hauptbahnhof beschädigt hatte.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Im griechischen Thessaloniki findet gerade zum 64. Mal das internationale Filmfestival statt, eine Plattform für das Kino der Mittelmeerregion, des Balkans und des Nahen Ostens. Ein Forum gerade auch für junge Filmschaffende, um ihre Low-Budget-Filme auf dem europäischen Filmmarkt zu platzieren. Nun allerdings sorgt der Angriffskrieg der Hamas auf Israel auch auf dem Filmfestival in Thessaloniki für viel Unruhe unter Filmschaffenden und den Organisatoren. Es scheint noch dringlicher, Bilder und Geschichten aus verschiedenen Perspektiven der Krisenregionen zu präsentieren. Marianti Milonar berichtet seit vielen Jahren vom Filmfestival in Thessaloniki, diesmal fokussiert auf den Konflikt im Nahen Osten.
Ich träume von einem Ausflug, einem Himmel, ach, in der Nähe des Wassers. Ich träume von einer Welt, wo kein Krieg stattfindet. Thessaloniki. Diese Stadt gab vielen Regisseuren Raum, um von ihren Geschichten und Träumen zu erzählen. Mal ganz offen, mal heimlich.
Gleich zum Auftakt beschreibt der griechische Schauspieler und Drehbuchautor Dimitris Piatas seinen Traum von einer besseren Welt. In diesem Jahr weiß jeder, der gekommen ist, dass die Filmkunst überschattet ist von der Realität des Krieges, der nicht weit entfernt von hier stattfindet. Auf dem internationalen Filmfestival ist man sich der Brisanz der Lage sehr bewusst und das aus gutem Grund, wie mir Yorgos Krasakopoulos erzählt. Er betreut seit Jahren die Festivalreihe Meet the Neighbors, Begegne den Nachbarn, eine der innovativsten Filmreihen des Festivals, mit Produktionen aus der gesamten Mittelmeerregion, dem Balkan und dem Nahen Osten.
Wenn
ein Krieg stattfindet, ob in der Ukraine, die auch nicht weit von uns entfernt ist, oder in Israel oder in Palästina, dann ist das hier sofort spürbar. Viele Filmemacher aus der Region haben abgesagt. Auch der Israeli Dani Rosenberg, dessen Film Vanishing Soldier im Wettbewerb läuft und jetzt auf so schmerzhafte Weise aktuell geworden ist.
In Vanishing Soldier, der verschwundene Soldat, verlässt ein israelischer Soldat heimlich seine Einheit. Er kehrt nach Tel Aviv zurück, um seine Freundin zu sehen, die er vermisst, während seine Vorgesetzten vermuten, er sei von Palästinensern entführt worden. Es ist eine Geschichte, die die gegenseitigen Vorurteile aufzeigt und die Konflikte der Region auf eine leichte Art erzählt. Weil Dani Rosenberg nicht nach Thessaloniki kommen kann, hat er eine Mail an die Zuschauer geschickt, erklärt mir der Festivalorganisator Yorgos Krasakopoulos.
Es ist eine unglaublich emotionale E-Mail. Rosenberg spricht darin von den Ermordeten in Israel und gleichzeitig schreibt er, es sei für ihn unvorstellbar, das Land jetzt zu verlassen, wenn im gleichen Moment nebenan in Gaza so viele Menschen umgebracht und auch Kinder getötet würden. Er könne unter diesen Umständen nie und nimmer kommen, schreibt er. Lieber wolle er im Land bleiben und alles in seiner Macht Mögliche tun, damit dieses Töten aufhört.
In der Filmreihe Meet the Neighbors stehen Themen im Vordergrund, die kritisch auf das jeweilige Land schauen. Es geht um patriarchale Machtstrukturen, um fanatische Religionspraktiken, um Flucht und Emigration. Im jordanischen Film Inshallah, a Boy, Gott sei Dank, ein Junge, erzählt der Regisseur Amjad al-Rashid die Geschichte einer jungen Frau, deren Mann plötzlich stirbt und die nun Gefahr läuft, ihr Haus an die Verwandten zu verlieren. Es sei denn, sie würde einen Jungen zur Welt bringen und damit wieder alleiniges Wohnrecht im Haus bekommen. Inshallah, a Boy zeigt starke Frauen, die fest entschlossen sind, ihr Leben allein zu meistern. In den meisten Fällen schaffen sie das auch. Und noch etwas wird immer wieder in Gesprächen hervorgehoben. Die Filmreihe Meet the Neighbors erzählt nicht von der einen einzigen Wahrheit, sondern von vielen. Yorgos Krasakopoulos.
Wir haben in den vergangenen Jahren auch sehr viele Filme aus Palästina gezeigt, von Menschen im Gazastreifen, die täglich ums Überleben kämpfen. Wenn du das als Film erzählt bekommst und siehst, wie schwierig es ist, in Gaza ein- oder auszureisen, ist das eine unglaublich intensive Erfahrung. Du hörst zwar in den Nachrichten davon oder liest darüber in der Zeitung, aber nur im Film wirst du diese Agonie und Angst gänzlich nacherleben können. Psychisch und körperlich.
Ein Resümee, das die Filmschaffenden gleich zu Beginn des Festivals ziehen, ist, dass die Politik auf die momentane Eskalation im Nahen Osten nicht gut genug vorbereitet gewesen ist. Wir Filmschaffende und Filmrepräsentanten waren es schon, sagt mir Yorgos Krasakopoulos, denn auf dem Filmfestival von Thessaloniki wurden die Konflikte der Region schon immer thematisiert. Mit vielen weiteren ehrlichen Geschichten geht das Filmfestival von Thessaloniki noch eine Woche weiter und richtet den Blick auf Menschen, die kaum gehört werden, aber die Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben nicht aufgeben.
Für Fazit ist Marianti Milonar vor Ort beim 64. Internationalen Filmfestival Thessaloniki. Fast Forward ist das europäische Theaterfestival für den Regie-Nachwuchs, also diejenigen, die gerade oder vor kurzem ihr Studium abgeschlossen haben. Am Ende gab es heute Abend beim Festival Preise, entschieden von einer Fachjury, diesmal zum ersten Mal gemeinsam mit dem Ensemble des Dresdner Staatsschauspiels. Dessen Intendant hat das Festival einst initiiert. Michael Lages begleitet Fast Forward von Anfang an und hat auch die vergangenen 4 Tage miterlebt. Er hat Produktionen aus Griechenland, Serbien, Portugal, Finnland und Belgien gesehen, aber auch mit deutschen Künstlerinnen und Künstlern koproduzierte Arbeiten. Und manchmal brauchen die jungen Theatermacher nicht mal eine Bühne.
So happy together.
Ein Karaoke-Chor beim Fast Forward Festival in Dresden. Michael Lages ist live zugeschaltet. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
War der Karaoke-Chor zum Aufwärmen gedacht?
Das war eher so eine kleine Zubau-Geschichte, die eigentlich nur zeigen wollte, man kann eigentlich mit dem, was man machen will als Künstlerinnen und Künstler, einfach auch auf die Straße gehen. Da wandert dieser kleine Karaoke-Chor die Königsbrücker Straße runter bis zum Theater, dem kleinen Haus vom Staatsschauspiel, und sang vorher aussortierte oder zusammensortierte Liedchen. Das war ganz ulkig und amüsant und vor allen Dingen so ein Ausbruch von den Bühnenräumen raus ins richtige Leben. Man hört es ja im Hintergrund, da fährt die Straßenbahn, da fährt die Feuerwehr auch vorbei. Das war amüsant, aber natürlich nicht der Kern der Geschichte.
Mit unserer Sendezeit haben wir das Glück, gleich über die Preise sprechen zu können. Herr Lages, wer ist denn soeben ausgezeichnet worden und sind Sie damit einverstanden?
Also ob ich damit einverstanden bin, schwierige Frage. Den Preis bekommen, und zwar erstaunlicherweise den Jurypreis und den Publikumspreis, was ja nicht unbedingt immer die Regel ist, hat ein Abend aus Belgien von Salim Jaferi. Der macht etwas sehr, sehr Einfaches eigentlich. Er erzählt die Geschichte des französischen Kolonialismus in Algerien und generell in Nordafrika, und zwar aus der Perspektive, wie soll man sagen, der Sprachgeschichte, der Linguistik, also wie die Kolonisatoren Sprache verändert haben, Namen verändert haben, geschichtliche Zusammenhänge verändert haben, indem sie Worte verändert haben. Das ist ein ziemlich untheatralischer Abend, eigentlich eher so eine Lecture-Performance, wie man heutzutage sagt, mit einigen Requisiten. Das hat aber offenkundig in der Intensität der Sprache sowohl das Publikum als auch die Jury massiv beeindruckt, und es ist mit Sicherheit der politische Abend dieses Festivals gewesen.
Kolonialismus also als ein Thema. Womit beschäftigen sich die jungen Theatermacherinnen und Macher aus Europa noch?
Sie kümmern sich weniger als deutsche Theatermacher um den bevorstehenden Weltuntergang, auch nicht so sehr um die Klimakrise. Sie haben eigentlich deutlich eher soziale, familiäre Beziehungen und unlösbare Geschichten im Visier. Aus Griechenland kam eine Geschichte über den Tod und die Wurzeln, die Albaner in Griechenland sozusagen zu bewahren versuchen. Aus Serbien eine Produktion, in der eine Familienkonstellation mit einem homosexuellen Sohn umgehen muss und das überhaupt nicht kann. Es gibt aus Portugal eine Produktion, die auch am Beginn des Festivals stand, die ein bisschen klingt, als wäre sie bei Virginia Woolf abgeguckt und Edward Orby, weil sich in diesem Stück zwei noch relativ junge Leute maßlos streiten und um die Ehegeschichte kämpfen und gleichzeitig das Ganze von einem jungen Paar nachspielen lassen.
Seit geraumer Zeit hat man im Theater ja den Eindruck, wir befinden uns irgendwie im Zeitalter der Überschreibungen. Gilt das auch für diese neuen Arbeiten?
Ja, das gilt deutlich für diese neue Arbeiten. Bei den Portugiesen habe ich schon erwähnt, da kann man Edward Orby im Hinterkopf haben. Es gibt eine Produktion von einer dänisch-norwegisch-deutschen co-produzierenden Gesellschaft, die nennt sich Second Season. Da geht es allen Ernstes um ein Stück, das heutzutage kaum noch auf deutschen Bühnen auftaucht, nämlich um den fröhlichen Weinberg von Karl Zuckmayer.
We just saw it 2 weeks ago, and it's a German play. It's called Der fröhliche Weinberg, and it's also written by a German author, Karl Zuckmayer. It was written in 1925.
Which is the same year Adolf Hitler wrote Mein Kampf?
Ja, das ist natürlich eine extrem starke Behauptung. Zuckmayer und Adolf Hitler, Mein Kampf und den fröhlichen Weinberg sozusagen in einer Geschichte erzählen zu wollen. Aber das ist dann gar nicht so politisch, wie sich zunächst anhört. Das ist vor allen Dingen eine große, große Alberei, die sich vorstellt, dass auf dem fröhlichen Weinberg oder in dieser Kneipe wirklich nur gesoffen wird und auch ziemlich verpanschter und verunreinigter Wein. Das wird dann wirklich eine Clowns-Farce und hat sozusagen mit dem politischen Anlass überhaupt nichts zu tun. Und aus Finnland, das war das Interessanteste für mich eigentlich, kam eine Überschreibung des Kirschgartens von Tschechow mit Fight Club, dem Film, von dem Sie eventuell wissen. Und das wird sozusagen so vermengt, dass die Kirschgartengesellschaft unentwegt mit sich und mit den eigenen Familienmitgliedern in schwerem, schmerzhaften Kampf ist.
Okay, fighters! Stepping on the memory lane. First round. This is your life, and it ends in 1 minute at a time.
Erste Runde, zweite Runde, dritte Runde und unentwegt kämpfen sie miteinander, diese jungen finnischen und wirklich extrem intensiven Schauspieler, die das im Festspielhaus Hellerau zeigen in einer wirklich sehr abenteuerlichen Konstellation. Wir sitzen am Tisch um diese Veranstaltung rum, also an einer großen Platte, kriegen Schnaps zu trinken und es werden beschneit. Also eine wirklich ganz herausragende Arbeit, finde ich, wäre mein Favorit gewesen.
Ja, ja.
Und ist deswegen wirklich so stark, weil alle Optionen des Theaters wirklich ausgereizt werden.
Was für Inszenierungshandschriften haben Sie gesehen? Also Lecture Performance haben Sie schon genannt. Ist das junge europäische Theater denn auch textorientiert? Konzentriert es sich vielleicht auch mal wieder stärker auf Schauspielerinnen und Schauspieler?
Deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Wir haben ja schon gesagt, ich bin relativ regelmäßig hier, aber so viel wirkliche Textarbeit, also speziell bei dem Tschechow, aber auch bei den Portugiesen, da kommt man immer in der Übertitelung kaum mit. So genau ist das gearbeitet, was den Text betrifft. Und auch die Colonisation, die den Preis bekommen hat. Ein extrem gut gearbeiteter Text. Ich glaube, die Zeit dieser freien Performance-Aktionen ist ein bisschen vorbei. Und es gibt sozusagen ein Rollback, wenn man das so nennen möchte, hin zu intelligent gebauten Texten und sehr genauen Interpretationen.
Das sind ja alles Produktionen, die zum Ende des Studiums entstanden sind. Wie machen diese Nachwuchstalente aus den unterschiedlichen europäischen Ländern jetzt weiter?
Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Wir in Deutschland und im deutschsprachigen Raum haben diese Stadt- und Staatstheaterstruktur. Und da kommen natürlich alle möglichen Leute immer gut unter. Katharina Stoll mit dem Glossy Pain Ensemble, die in Mülheim arbeitet und jetzt heute als letztes Stück in eine Wojciech-Bearbeitung beisteuerte. Die kommen alle sozusagen in diesen Betrieb immer irgendwie gut rein. Und speziell mit dem Gütesiegel in Dresden gewesen zu sein, sowieso. In anderen europäischen Staaten, beispielsweise in Griechenland, ist das wirklich ganz anders, in Portugal auch. Da sammelt jeder junge Regisseur, jede junge Regisseurin erstmal Geld ein und ist darauf dringend angewiesen, weil eigentlich niemand sich in irgendeiner Form kulturpolitisch darum kümmert, was die jungen Leute wirklich machen. Ja. Und da ist der Druck, wirklich aktuell zu sein und hart an der Gegenwart, natürlich sehr viel größer als bei uns.
Michael Lages live aus Dresden mit einem Abschlussbericht vom Fast Forward Festival, dem europäischen Theaterfestival für junge Regie. Vielen Dank, Herr Lages.
Gern geschehen.
Und jetzt linkt uns Hans von Trotter durch die gedruckten Feuilletons vom Montag, dem 6. November.
Deutschland im November. Michael Brenner, Professor für jüdische Geschichte und Kultur an der Universität München, schreibt in der FAZ: Denke ich an Deutschland im November, dann denke ich daran, wie Deutschlands Juden um den Schlaf gebracht wurden, schon in jener Nacht im Jahr 1938. Wir ringen noch immer um den richtigen Namen, fährt Brenner fort. Kristallnacht geht nicht mehr aus guten Gründen. Reichspogromnacht klingt auch eher nach einem staatlich angeordneten Feiertag als nach brutaler Straßengewalt. Und er erzählt weiter von Deutschland im November. Der 9. November 1938, meint der Historiker, begann am 9. November 1923, als Hitlers erster Versuch, an die Macht zu kommen, kläglich scheiterte. Wenig bekannt ist, dass der Hitlerputsch in der Nacht vom 8. auf den 9. November 1923 auch schon brutale antijüdische Ausschreitungen mit sich brachte. Man könnte sie zusammen mit den brutalen antijüdischen Ausschreitungen im Berliner Scheunenviertel wenige Tage zuvor auch als das erste Novemberpogrom in Deutschland bezeichnen. Im November 1923. 100 Jahre später haben Juden wieder Angst, sich als Juden zu erkennen zu geben, schreibt Michael Brenner, und er fragt sich, wie und wo werden wir wohl den 100. Jahrestag des November 1938 begehen? In der Taz kommentiert Friedrich Küppersbusch die erste Novemberwoche und da unter anderem die vielgelobte Rede von Robert Habeck, und zwar so: Eine Habeck-KI performt eine Hendrik-Wüst-Rede, die besser Baerbock gehalten hätte, um ihre außenpolitische Linie zu erklären. Schön weird, findet Küppersbusch das, was sich allerdings eher aus seiner Pointen-Pirouette ergibt als aus der Rede selbst. Außerdem beantwortet er die Frage, was schlecht gewesen sei vergangene Woche, mit einer Analyse, die er jede Woche wiederholen kann, nämlich: Die Meinungen sind schneller als die Fakten. Die Antwort auf die Nachfrage, und was wird besser in dieser Langsamkeit, zeugt von einigem Optimismus. Man muss schon nach Lichtblicken suchen in diesem November. In Darmstadt zum Beispiel. Ein wenig distanziert würdigt Maria Delius die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in der Welt zwar als altehrwürdig, und doch meint sie, wer sich in diesen trüben Tagen die Mühe macht, nach dem guten alten deutschen Geist zu suchen, muss nach Darmstadt reisen. Dort ist die Akademie ansässig, hier kommt sie jeden Herbst zusammen, einerseits um sich ihres institutionellen Selbstverständnisses zu vergewissern, andererseits zur Verleihung des wichtigsten deutschen Literaturpreises, des Georg-Büchner-Preises. In diesem Jahr an Lutz Seiler, die Süddeutsche druckt die Dankesrede. Und außerdem der Preise für literarische Kritik und wissenschaftliche Prosa. All dies lässt Jan Wiele in der FAZ regelrecht frohlocken. Ein Lichtblick findet er, ein romantischer noch dazu. Der Samstagnachmittag im Staatstheater Darmstadt schreibt er an dem Lothar Müller Lutz Seilers Werk zwischen Fontane und Pink Floyd verankerte und Daniela Striegel in einer funkenschlagend lustigen Laudatio Jutta Persson als Method Actress der Naturkunde würdigte, sei auch ein romantischer Nachmittag gewesen, eine Freude. Und die Gegenwart ist ja immer ein Angriff auf die übrige Zeit. Das bemerkt Susanne Wahrhabzadeh in der Süddeutschen, und zwar anlässlich des 100. Geburtstags von Loriot, der sich in diesem November anbahnt, von dem wir also noch viel hören werden. Aber gelegentlich, meint Susanne Wahrhabzadeh, macht die Zeit Ausnahmen. Loriot sei sie bislang nicht auf den Pelz gerückt. Das liege daran, dass der eine erstaunliche Weitsicht hatte. Er wusste auch schon vor 50 Jahren ganz genau, wie absurd die Welt heute sein würde, und dass es einem hilft, wenn man das komisch findet. Und Loriot habe gewusst, dass wir uns immer nach einem Gestern sehnen, das nie ganz so gewesen ist, wie wir es in Erinnerung haben. Das Ganze fasst sie in einer Szene zusammen und in einem Ach. Zwei Männer in der Wanne, was soll man dazu sagen? Die Ente bleibt draußen. Ach. Schauen wir nochmal, was uns Loriot in diesem finsteren November noch an tröstlichen Momenten bringt.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau, und das war Fazit mit Britta Bürger.